Willkommen zum New-Work-Chat-Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New-Work-Chat. Freue mich sehr, dass Johanna und René da sind. Schöne Grüße aus Rostock City.
Ja, hallo Gabriel. Schön, dass wir da sein können.
Genau, schöne Grüße aus Minden.
Ihr seid beide in Minden, ne? Aber räumlich etwas getrennt zumindest.
Ja.
Ja. Schön, ich freue mich, dass wir heute sprechen können. Es geht um euer Buch, es geht aber auch um eure Arbeit, es geht um euch als Person und da gibt's ja hier auch eine schöne Einstiegsfrage. Seit vielen Jahren spricht meine mittlere Tochter hier das Intro ein und im Gegenzug frage ich ja meine Gäste gerne, was sie so machen, aber die dürfen das dann immer so erklären, dass meine Tochter das versteht und die ist mittlerweile 12 Jahre alt und ich würde auch euch mal bitten, der Mathilda zu erklären, was ihr so macht, Johanna. Vielleicht magst du mal starten.
Ja, sehr gerne für eine 12-Jährige. Ich beschäftige mich ja so tagtäglich damit, wie sich die Erwartungen von unseren Kunden und die Bedürfnisse weiterentwickeln. Also ganz einfach gesagt, beispielsweise, wie Leute in Zukunft gerne Kaffee trinken wollen, welche Produkte sie gerne benutzen wollen. Und wir schauen uns natürlich ganz viel Trends an und leiten die dann auf unsere Produkte und Geschäftsfelder ab. Und ich arbeite ganz, ganz viel mit Menschen zusammen. Wir geben viele Workshops und arbeiten mit ganz vielen bunten Post-its.
Und wenn sie jetzt noch fragen würde, was ist das Besondere und Schöne an deiner Arbeit?
Das besonders Schöne an meiner Arbeit ist, dass eigentlich kein Tag wie der andere ist, dass immer was Neues mit dazukommt und dass es gar nicht so einen richtigen Alltag auf der Arbeit gibt. Das macht mir immer besonders viel Spaß und die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen, mit den Menschen, wenn man da immer nochmal neue Eindrücke und Perspektiven bekommt, das ist was, ja, worauf ich nicht verzichten möchte.
Und du, René?
Zur ersten Frage, womit ich mich beschäftige, was so mein Job ist, also neben dem, was Johanna macht, also neue Produkte sich ausdenken, besteht mein Tag auch darin, über neue Technologien nachzudenken. Was gibt's Neues, Dinge auszuprobieren und zu verstehen, okay, was können wir daraus machen? Sowas wie KI jetzt zum Beispiel. Das ist mit Kern meines Jobs, also neue Ideen entwickeln, was können Leute brauchen, was gefällt denen und was gibt es eigentlich Neues in der Welt und was bedeutet das eigentlich für uns? So, damit beschäftige ich mich im Grunde genommen.
Und warum liebst du deinen Job?
Ja, ich bin von Natur aus ziemlich neugierig. Ich liebe es, neue Dinge zu entdecken und das kann ich in meinem Job jeden Tag tun und das ist eigentlich das, was mir total viel Spaß macht. Ja, natürlich arbeite ich auch gern mit Leuten zusammen. Ja. Da entdeckt man ja auch immer was Neues. Von daher, das ist dann der zweite wichtige Aspekt. Aber dieser Neugierde-Aspekt, der ist für mich eigentlich der größte Treiber.
Das ist übrigens das Thema, das hier alle im Podcast verbindet, ohne dass ich das geplant hatte. Aber sie sind eigentlich alle sehr neugierig. Und das ist auch sehr inspirierend immer, wenn man mit neugierigen Menschen sprechen oder arbeiten kann, oder Johanna?
Absolut, total. Ich glaube, die Neugier verbindet uns auf unserer oder in unserer Arbeit, in unserem Daily Business auch und vor allem auch diesen Antrieb, Sachen zu hinterfragen und nicht so zu lassen, wie es aktuell ist und das einfach als gegeben hinzunehmen. Das ist für mich total wichtig.
Ja, bleiben wir doch mal bei dir. Vielleicht magst du uns mal erzählen, wie so dein Background ist. Wie sah so deine Story aus zu Melitta hin? Bevor wir dann auch ins Unternehmen mal direkt einsteigen. Aber vielleicht gibst du uns mal einen Einblick in deine Geschichte.
Das mache ich sehr gerne. Ich bin gebürtige Mindenerin, deswegen war ja Melitta für mich schon immer Thema und ich fand die Story dahinter total cool, weil wir wirklich aus einer Innovation heraus entstanden sind, den Kaffeefilter erfunden haben, ein Produkt, was von einer Frau erfunden wurde. Also da waren von Anfang an ganz viele Sachen, die mich auch vorher schon begeistert haben. Natürlich auch leidenschaftliche Kaffeetrinkerin. Und das hat mich alles dazu gebracht, dass ich nach meinem Abitur duales Studium angefangen habe, weil für mich von vornherein klar war, und da kommt auch so ein bisschen die Neugier und die Praxisorientierung wieder rein, dass ich gerne irgendwas Handfesteres direkt machen möchte. Also kein reines Vollzeitstudium, sondern das direkt auch anwenden möchte im Unternehmen. Und habe dann bei Melitta angefangen, war eingesetzt in unterschiedlichen unserer Tochtergesellschaften, in unterschiedlichen Bereichen. Und zu dem Zeitpunkt wurde auch das Corporate Innovation Team, in dem wir oder in dem ich jetzt bin, aufgebaut. Und ich habe das da schon mitbekommen, dachte, das klingt ja irgendwie ganz spannend, was die machen. Die beschäftigen sich nämlich damit, alles mal so ein bisschen auf den Kopf zu stellen, eine neue Perspektive reinzubringen. Und dann hat sich das eine zum anderen ergeben und ich hatte die Möglichkeit, nach dem Studium dann da anzufangen und ja, bin seitdem mit an Bord in unterschiedlichen Rollen innerhalb des Teams und hatte so die Möglichkeit, den Bereich von vornherein mehr oder weniger mitgestalten zu können, ausbauen zu können und unseren Innovationsansatz immer weiterentwickeln zu können.
Ja, René, und kommst du auch aus Minden oder wie war das bei dir?
Nein, ich komme nicht aus Minden, ich komme aus Darmstadt, also von ein bisschen woanders und ja, habe da eine Ausbildung gemacht, Industriekaufmann nach der Schule, habe dann studiert in Frankfurt und war dann erstmal 6 Jahre bei Nestle, verschiedene Standorte, also habe ziemlich viel da schon kennengelernt, war also auch in Europa viel unterwegs, geschäftlich und bin dann 2004 in die Belita-Gruppe gekommen. Also jetzt auch schon 22 Jahre hier. Ursprünglich wollte ich nur 2, 3 Jahre bleiben, aber hat mir dann so gut gefallen und es gab immer wieder irgendwie neue, coole, interessante Jobs. Habe auch sehr unterschiedliche Dinge gemacht. Bin ursprünglich mal im Controlling-Bereich gewesen, habe dann aber viel mit Strategie gemacht. Ja, Business Development, unterschiedliche Dinge. Ja, bis ich dann die Chance hatte, hier mal im Bereich Innovation ein bisschen was zu bewegen. Ja.
Ja, und das vermutet man vielleicht nicht unbedingt von außen. Deswegen ist es ja auch so interessant, was da alles geht. René, kannst du uns mal, weil du ja auch schon sehr, sehr lange in der Firma bist, die Melitta-Story kurz nochmal erzählen? Also wie kam es eigentlich zu Melitta? Johanna sagt schon, das ist ja auch eine besondere Story.
Ja, auf jeden Fall. Also Melitta wurde 1908 gegründet von Frau Melitta Benz in Dresden damals. Und vielleicht zum Hintergrund, damals wurde Kaffee noch ganz anders getrunken. Da hat man den mit einer Handmühle gemahlen, da hat man den in die Tasse gekippt, Wasser drauf, gewartet, bis sich das Pulver absetzt und dann hat man ihn getrunken. Und was hatte man dann in der Tasse? Erstens, dadurch, dass das Kaffeemehl da unten drin stand, wurde das Zeug ganz schön bitter. Und zweitens hat man danach immer diesen Kaffee-Ground.
Ich kenne Leute, die den heute noch so trinken.
Ja, hat man immer zwischen den Zähnen. Und ja, Frau Benz hat damals, gefiel das damals nicht. Und so Anfang ihrer 30er Jahre hat sie dann gesagt, Mensch, kann man doch anders machen. Hat sich einen alten Messingtopf genommen, Löcher reingehauen, dann das Löschpapier aus dem Schulheft ihres Sohnes genommen und den ersten Kaffeefilter entwickelt. So, und hat dann gedacht, Mensch, das Problem habe ja nicht nur ich allein, das haben ja auch mehrere und hat ein Patent angemeldet und dann mit ihrem Mann zusammen das Unternehmen eben gegründet, was ich immer noch total cool finde. Einfach vor dem Hintergrund, dass zu der Zeit, ja, 1908, da durften Frauen nicht mal wählen, ne? So, und dann hat sie einfach gesagt, komm, ich mache jetzt und hat ein Unternehmen gegründet.
Ja.
Und heute werden ja immer noch 60% aller getrunkenen Tassen Kaffee genau nach der Methode gefiltert, ne, durch einen Papierfilter weltweit.
Ja. Ah, ja.
Das ist schon cool irgendwie. Ja, und dann kamen natürlich viele andere Sachen dazu. Also ich könnte die Geschichte jetzt erzählen, aber dann ist die halbe Stunde rum. Aber das ist so die der Gründungsteil zumindest.
Mhm. Also aus einem eigenen Problem heraus sozusagen, ja?
Ja, und das, was ich da total cool finde dran ist, ich meine, die hat ja jetzt nicht gedacht, hey, ich will jetzt die Kaffeewelt revolutionieren, ne? Die hat gesehen, hey, da ist ein Problem und hat eine Lösung gehabt, ne? Und hat die Lösung umgesetzt. Und das finde ich irgendwie, das ist irgendwie sehr bezeichnend, ne? Und das finde ich irgendwie super. Und das prägt uns bis heute.
Also kulturell auch, meinst du?
Ja. Finde ich schon, ja.
Und mittlerweile ist das eine Riesen-Company mit Töchtern. Also wo stehen wir da heute?
Ja, heute haben wir jetzt einen Umsatz von ungefähr 2,5 Milliarden. Wir haben 3 Hauptgeschäftssäulen. Das eine ist Kaffee, dann Kaffeezubereitung für den Haushalt, aber auch für die Gastronomie. Und dann haben wir Haushaltsprodukte, sowas wie unter der Marke Toppitz, das heißt Gefrierbeutel, Alufolie, Frischhaltefolie. Die Marke Swirl ist noch ziemlich bekannt, Staubsaugerbeutel, Müllbeutel und sowas. Und wir sind grundsätzlich weltweit tätig, das heißt nicht nur in Deutschland ansässig, sondern haben eine sehr, sehr große, erfolgreiche Einheit in Brasilien, sind in Nordamerika sehr erfolgreich, haben eine Einheit in China und sind in unheimlich vielen Ländern aktiv. Ob das jetzt Japan, Australien ist, überall kann man Melitta-Produkte auch kriegen. Nicht immer überall alles natürlich, aber ja.
Und Johanna, Corporate Innovation, wie wichtig ist denn dieser Bereich für diese Firma? Welche Impulse könnt ihr entwickeln? Gib uns doch mal so einen Einblick in eure Arbeit.
Ja, Corporate Innovation bedeutet bei uns, dass wir im Grunde kann man sagen, die Rahmenbedingungen dafür schaffen, Innovationen noch weiter ins Unternehmen zu tragen und zu ermöglichen. Das heißt natürlich nicht, dass bevor wir als Team gegründet wurden, Innovation kein Thema war. Das haben wir ja gerade schon gehört. Wir kommen aus einer Innovation und das ist natürlich ein entscheidender Teil unserer DNA. Und auch unsere Unternehmensbereiche arbeiten kontinuierlich daran, ihre Produkte weiterzuentwickeln, neue Produkte ins Portfolio zu bringen und so weiter. Aber was wir eben schon gesehen haben, ist, dass es total schwierig ist, in so effizienten Strukturen Themen zu bearbeiten, die fernab vom Kerngeschäft sind, weil da ist das Tagesgeschäft, da liegen andere Prioritäten, da ist einfach nicht der Raum für. Und das war eben einer der Gründe, warum wir damals gesagt haben, okay, das ziehen wir raus. Und gerade wenn es um neue Geschäfte geht, die wirklich fernab von Kaffee, Kaffeezubereitung und Haushaltsprodukten sind. Da haben wir eben die Möglichkeit reinzugehen, uns mit Marktentwicklung, mit Trends, wie ich schon sagte, zu beschäftigen und einfach Themen auszuprobieren. Da funktioniert nicht alles von. Das ist, glaube ich, klar, wenn man sich im Innovationskontext befindet. Aber wir haben die Möglichkeit, dort zu schauen, was eben funktioniert und erste Pflänzchen, sag ich mal, groß zu ziehen. Das auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist es uns auch total wichtig, ins Unternehmen reinzuwirken. Also wir arbeiten sehr stark daran, die Unternehmenskultur zu verändern, innovationsfähiger zu machen. Das heißt, wir betreiben viel Kompetenzaufbau, wir geben Methodentrainings, wir bringen Trends ins Unternehmen rein, versuchen so auch immer den Blick nach außen zu öffnen und den Kolleginnen und Kollegen aber eben auch an die Hand zu nehmen und gemeinsam mit ihnen Produktentwicklungen voranzutreiben und die Veränderungen dann auch wirklich anzuwenden, weil das ja auch immer schnell gesagt ist, wir müssen uns verändern, wir müssen auf die Kundenerwartungen reagieren. Aber die Frage ist ja auch ganz oft, wie mache ich das denn eigentlich? Und da versuchen wir eben reinzugehen durch Methodenaufbau, Kompetenzaufbau und ganz viel Kulturarbeit auch.
Ja. Und bevor wir nochmal in das Thema Innovation einsteigen, René, wie hat sich denn eigentlich das Thema Kaffee entwickelt? Vielleicht mal grundsätzlich ist ja so ein Kernprodukt bei euch auch, beziehungsweise das Kaffee trinken, was dann so das Ergebnis ist. Also trinken wir mehr, trinken wir weniger? Es ist ja so ein Volksgetränk eigentlich bei uns auch.
Ja, also wenn man weltweit es betrachtet, steigt der Pro-Kopf-Verbrauch eigentlich jedes Jahr. Es kommen immer wieder neue Märkte hinzu, wo sich Kaffee auch sehr, sehr stark entwickelt. Wenn wir nach Deutschland gucken, ist es relativ stabil vom Pro-Kopf-Verbrauch. Ja, wenn man es auf den Wert bezieht, dann wächst es auch, weil sich eben auch andere Kaffeeangebote etabliert haben und weil die Leute auch viel außerhalb des Haushalts ja trinken, wo der Kaffee meistens ein bisschen teurer ist, ne? Aber wenn man das dazu nimmt, dann sieht man da auch ein sehr, sehr starkes wertmäßiges Wachstum. Während pro Kopf, ja, also es ist auch schon ein bisschen eine Tendenz nach oben grundsätzlich, wenn man über Jahre guckt, aber da verändert sich gar nicht so viel. Aber das liegt vielleicht auch mit daran, dass man in Deutschland eigentlich sehr viel Kaffee trinkt schon und da wahrscheinlich auch gar nicht mehr so viel Luft nach oben ist. Ne?
Das glaube ich auch fast. Also es geht ja morgens, also bei mir ja auch selbst, müsst ihr mal sagen, wie es bei euch ist, aber es geht erstmal morgens in Ruhe los mit einem ruhigen Kaffee, dann gibt es später den ersten Office-Kaffee und am Nachmittag gibt es dann meistens auch nochmal eine mindestens dritte Tasse. Und das hat ja auch was Soziales, ne? Also das hat was ganz viel mit Kultur auch zu tun, eigentlich dieses Thema.
Ja, definitiv. Also auf dem Kaffee zusammenkommen ist nun mal was auch in der Gesellschaft ja ganz üblich ist, ne? Auch hier im Büro, man geht dann im nächsten Büro vorbei und sagt, kommst du bitte zur Kaffeemaschine? Ja, und dann geht man gemeinsam zur Kaffeemaschine, ne? Trinkt einen Kaffee, hält einen kleinen Schnack und arbeitet danach wieder weiter, ne?
Ja. Was hast du über Innovationen gelernt, René? Du bist ja auch schon lange in dem Thema verwurzelt und hast bestimmt schon viele Dinge gesehen, die ja manchmal geklappt haben und manchmal auch nicht. Manchmal lernt man ja auch aus den Dingen, die nicht geklappt haben, mehr.
Eigentlich immer, ja.
Ja, was kannst du teilen? Also was ist es für dich im Kern?
Ja gut, also es ist immer sehr leicht, Ideen zu entwickeln. Ja, gute Ideen zu entwickeln ist irgendwie easy. Und was dann immer schwer ist, ist, die wirklich auch umzusetzen. In der Umsetzung, da liegt jetzt letztendlich eigentlich Kern der Arbeit. Das muss funktionieren und das ist gar nicht so einfach. Und das kann an so vielen Dingen scheitern. Das kann man gar nicht vorweg planen alles. Ne? Da Ja, hat man eigentlich eine gute Idee, ein gutes Konzept, eine gute Go-to-Market-Strategie, denkt man. Ja, und ist dann sogar in den Markt reingekommen, vielleicht am Anfang. Und dann kommt sowas wie Corona direkt nach dem Markteintritt und bäm, alles tot. Ne? Funktioniert nichts mehr. Gut, äußere Umstände, kann immer mal sein. Aber man hat dann auch andere Sachen, wo man dann selber feststellt, ja, dann hat man wieder Dinge vergessen zu planen oder nicht bedacht. Ja, und das kann halt auch immer mal passieren. Aber Innovationen scheitern in der Regel gar nicht an der Idee, sondern eigentlich immer an der Umsetzung. Das ist zum Beispiel ein ganz wichtiges Learning. Und da muss man von vornherein sehr genau hingucken. Aber auch nicht zu lange, weil letztendlich stellt man es sowieso erst im Tun fest. Und deswegen, das ist für mich auch ein Learning. Schnell anfangen, ausprobieren und dann im Prozess anpassen. Ist auch ganz wichtig. Also nicht erst 2 Jahre überlegen, ja, weil man kommt eh nicht auf alles.
Ja, und die Welt dreht sich dann schon weiter. Und wenn man dann
Das
irgendwann
sowieso,
rauskommt,
ja.
sieht es schon wieder anders aus. Aber kannst du uns auch mal ein Beispiel geben, René, wo ihr etwas kreiert habt, eine Idee und dann auch in die Umsetzung gekommen seid und es positiv ausgegangen ist?
Ja, wir haben zum Beispiel jetzt uns in den Bereich Supplements reinbegeben, ne, und da auch, ja, also Supplements ist ja, hat ja gar nichts mit Kaffee zu tun, ne, ist ja völlig was Neues für uns. Rein online wollten wir das machen. Damit haben wir vorletztes Jahr mit einem Produkt mal so testweise angefangen, haben festgestellt, ja, das funktioniert, haben im letzten Jahr dann begonnen, Sortiment auszubauen und sind jetzt dabei, das eben zu skalieren. Das ist auf einem guten Weg, sage ich mal. Das sind immer so ein bisschen Supplements mit so einem gewissen Twist drin, sehr auf spezielle Zielgruppe jetzt, speziell weibliche Zielgruppe in dem Fall, ja, gemünzt, und das zum Beispiel ist etwas, was sich ganz gut anlässt.
Aber
Ja, cool.
Johanna, die Kunden fragen kann man dann auch nicht immer, denn die wissen ja noch oft gar nichts von ihrem Glück, ne?
Das ist absolut so. Klar, wir beschreiben auch viel, viel Marktforschung. Wir testen unsere Ideen ab, aber häufig, wie du schon sagst, ist denen erstmal das Problem noch gar nicht so klar. Das muss man ihnen erstmal erklären. Und auch ihre, ja, Bedürfnisse, gerade so die versteckten Bedürfnisse, auch die sind natürlich nicht da. Und dann kommt, finde ich, auch genau das, was René gerade schon angesprochen hat. Themen, ja, Produkte rauszubringen, und am Markt wirklich zu vertesten, schnell anzupassen, schnell Entscheidungen zu treffen und sich so Stück für Stück dann immer weiter den Kundenerwartungen zu nähern.
Und da spielt dann die Kommunikation eine große Rolle. Man kennt ja auch noch die Melitta-Werbung, sie war ja auch legendär. Gab ja auch einen speziellen
Der
Charakter.
Melitta-Mann.
Ja, was ist aus dem eigentlich geworden? Gibt es
Ja,
den
den
noch?
gibt es immer noch, der lebt auch noch. Der macht irgendwas anderes jetzt, wüsste ich jetzt auch gar nicht was, aber ja.
Aber hat die Marke mitgeprägt, ne? Also hat die Bekanntheit auch mit gefördert. Aber mittlerweile seid ihr auch auf vielen anderen Gebieten. Was ist denn so euer Spiel- oder Tanzbereich? Also wenn ihr jetzt so neue Dinge ins Rennen schickt, das kann dann auch thematisch was ganz anderes sein, ja?
Ja, genau, das zeigt ja hier unser Supplement-Thema. Wir sind eher für die Dinge, die ein bisschen weiter weg sind vom Standardgeschäft. Wir beschäftigen uns auch mit Themen, die eine gewisse Nähe haben. Also, das wäre so ein Beispiel, alles was Kaltkaffeegetränke. Jetzt nicht diese Milchgetränke, wo nur so ein bisschen Kaffee ist, sondern wir haben durchaus Ideen entwickelt in Richtung Kaffeelimonaden und Espresso-Shot und solche Dinge. Das ist ja noch irgendwie nah dran, aber trotzdem, weil es ein Getränk ist, das schon fertig ist, also Ready to Drink, ist vom Geschäftsmodell her so unterschiedlich zu unserem Standard-Kaffeegeschäft, dass man das da gar nicht andocken kann. Also damit haben wir uns zum Beispiel beschäftigt.
Ja.
Aber wir sind auch weiter weg mit den Supplements. Wir haben auch digitale Geschäftsmodelle, an denen wir arbeiten. Und das sind natürlich dann Themen, die wo ganz anders sind. Aber das ist auch ganz bewusst so gewählt, ja, weil wir haben diese 3 Säulen, Kaffee, Kaffeezubereitung, Haushaltsprodukte, und überlegen natürlich immer, was kann denn eine potenzielle zukunftsträchtige 4. Säule sein, und da ein paar Versuche mal zu machen, was auszuprobieren, zu gucken, kann man da Fuß fassen? Ist das wirklich so interessant, wie man vielleicht theoretisch abgeleitet hat? Ne, das ist eben auch unsere Aufgabe mit, unter anderem.
Und dann sehen wir aber auch viele Unternehmen, die irgendwann mal ihr Erfolgsrezept gefunden haben und das immer weiterspielen, bis es nicht mehr geht und dann sich irgendwann in einer Krise wiederfinden und merken, ich stecke hier in der Sackgasse fest, ja. Und da kommt es natürlich darauf an, sich weiterzuentwickeln oder anpassungsfähig zu werden, um also langsam auch zu eurem Buch überzuleiten. Was hat euch dazu bewogen, da auch mal ein paar Dinge aufzuschreiben? Ich meine, ihr werdet das bestimmt ja auch erlebt haben, sowohl im Markt, in der deutschen Wirtschaft, als vielleicht auch im eigenen Unternehmen oder in einem Projekt. Ja, das gilt ja für alles, dass man immer beweglich bleiben muss. Vielleicht nehmt ihr uns mal so ein bisschen mit rein in diesen Buchentstehungsprozess, Johanna.
Ja, genau. Wir haben natürlich bei uns im Unternehmen in vielen Projekten, Gesprächen, Veranstaltungen immer wieder Herausforderungen gehört. Wir haben selber Themen ausprobiert, haben da Erfahrungen gesammelt und haben festgestellt, dass wir da von anderen Unternehmen häufig auch gar nicht so weit entfernt sind. Und wir finden es beide immer super wertvoll, in den Austausch zu gehen, eigene Erfahrungen zu teilen, eigene Fehler auch zu teilen und zu teilen, was man daraus gelernt hat. Und so hat sich Stück für Stück dann auch die Idee vom Buch entwickelt. Wir geben total viele Workshops im Unternehmen, für andere Unternehmen, halten Vorträge, sodass sich da ja einfach schon ganz viel Input, sag ich mal, auch angesammelt hat. Klar, das haben wir nochmal in eine ganz andere Form reingebracht, gemeinsam mit dem Verlag. Das war eine wilde Reise, um eben am Ende diesen Trainingsplan zur Anpassungsfähigkeit zu haben. Also ein Plan, wie ich eben auf diese Veränderungen in den Kundenerwartungen Stück für Stück reagieren kann. Ich selber, aber auch das Unternehmen und mein Team vor allem mitnehmen kann, weil das zieht sich bei uns halt total durch, dass Innovation nicht alleine funktioniert, sondern vom Unternehmen getragen werden muss. Und weil uns Praxisorientierung bei allem, was wir tun, extrem wichtig ist, ist auch im Buch so entstanden, dass wir auf der einen Seite natürlich ganz viele Beispiele damit drin haben, Erfahrungen mit drin haben, was wir gelernt haben, aber eben auch ganz viele Übungen, Fragestellungen, eher so eine Art Workbook, Trainingsbuch, Trainingsplan, dass man das dann eben auch direkt für sich selber anwenden kann.
Ja, denn leider gibt's ja keinen Knopf, auf den man drückt und dann ist man anpassungsfähig.
So ist das.
Also ich glaube, das fällt vielen wirklich schwer, oder René? Glaubst du, dass das Unternehmen da so langsam hinkommen in diese Richtung, die ihr beschreibt? Ich glaube wirklich, dass viele Unternehmen auch in der deutschen Wirtschaft sehr lange, also ihr Pferd geritten sind und dann kam die digitale Transformation, der demografische Wandel, Corona, KI, also sehr, sehr viele krasse Veränderungen in sehr kurzer Zeit und es wird eigentlich immer schwerer, da jetzt in Bewegung zu kommen und gleichzeitig ist es natürlich super notwendig.
Ja, ich glaube, die meisten, also aus den Gesprächen heraus haben wir den Eindruck zumindest, dass die gar nicht wissen, was das bedeutet, was da passiert. Denn was muss man anpassen? Man muss das anpassen, was der Kunde einem am Ende bezahlt, sein Produkt. Warum? Weil digitale Transformation zum Beispiel, die führt dazu, dass sich die Erwartungen an ein Produkt auch sehr schnell verändern, viel schneller als das früher der Fall ist. Na, da geht es ja gar nicht unbedingt darum, hier, ich mache meine Prozesse digitaler, um effizienter zu sein. Am Ende geht es ja darum, was hat denn der Kunde davon? Ja. So, oder was bedeutet digitale Transformation von meinem Kunden? Ja, der Kunde ist plötzlich woanders. Ja, okay, den muss ich anders erreichen. Na, aber es bezieht sich auch auf das, was ich vielleicht anbiete. Und das ist ganz oft, wird das gar nicht erkannt. Wenn man mit Leuten spricht, dann sagen die, oh, KI ist jetzt super wichtig, rennen hinter KI her. Ja, was mache ich denn mit KI und überlegen, was sie mit KI machen? Das ist ja die völlig falsche Frage. Ne? Was mache ich mit KI? Ja, nee, die Frage muss doch sein, wie kann ich für meinen Kunden mit KI Wert erzeugen? Ich habe jetzt ein neues Tool, wie kann das Wert erzeugen in irgendeiner Form? Ja, cool, ich kann meine Prozesse streamlinen, Sachen raus, dann wird es ein bisschen günstiger. Aber noch wichtiger ist doch, was kann ich für den Kunden wirklich zusätzlich erzeugen. Das muss doch eigentlich immer im Vordergrund stehen. Weil irgendwer wird das tun. Wir haben das gesehen mit den digitalen Geschäftsmodellen, die dann kamen. Plötzlich haben die Leute Dinge online bestellt, sind Beratungsleistungen weggefallen, die vorher als gesetzt galten, weil die Leute einfach sich im Internet informieren konnten. Das ist ein Teil des Wertangebots und es gibt viele, die das nicht kapiert haben.
Da fällt mir eine Geschichte ein in der Pandemiezeit, als dann immer mehr Unternehmen auch aus der Gastronomie und aus dem Einzelhandel um Hilfe gerufen haben. Und dann hat man hier auch bei uns in Mecklenburg-Vorpommern den eine Plattform, eine E-Commerce-Plattform zur Verfügung gestellt, dass sie die dann nutzen können. Und einige haben das ja auch getan und sind ja auch dort geblieben. Andere haben sich sehr schwer getan und dann gab es eine Kampagne, ich glaube vom Unternehmerverband, eine Plakatkampagne. Bestellt nicht online, geht in die Läden, weil online ist ja auch das böse Amazon und wer nicht alles. Wo ich dann auch gedacht habe, Leute, wir können uns natürlich was wünschen, das können wir gerne machen, aber am Ende entscheidet der Kunde das ja einfach dadurch, was für ihn convenient ist, was für ihn leicht und einfach ist. Mhm. Oder die Bankenwelt. Ich habe in der Bankenwelt gearbeitet, im Marketing. Da haben dann viele Banken immer noch versucht, die Filialen möglichst schön rauszuputzen oder dort Veranstaltungen durchzuführen, damit der Kunde sein Verhalten doch nochmal ändert, was er aber nicht macht. Also es ist eigentlich so offensichtlich, der Kunde verändert sich, wir müssten eigentlich viel mehr auf den Kunden achten und ihn fragen, aber wenn er im Mittelpunkt steht, dann steht er ja im Weg, ne? Oder wie war das?
Und lässt sich auch ganz selten erziehen.
Ja. Ja, das ist aber ganz oft so, alle sagen, wir sind so kundenzentriert. Ja, aber in der Wirklichkeit ist das dann gar nicht immer so, ne?
Ja, das heißt, wie verändert ihr euch und wie entwickelt ihr Ideen und seid nah am Kunden? Wie arbeitet ihr denn mit dem Kunden zusammen, könnte man eigentlich fragen.
Ach, das machen wir tatsächlich in ganz unterschiedlichen Formaten. Also auch wir arbeiten natürlich viel mit Design Thinking, wo es ja genau darum geht, den Kunden kennenzulernen, zu beobachten, Gespräche mit ihm zu führen, Probleme eben rauszuarbeiten und dann sehr spitz für diese einzelnen Probleme Lösungen zu entwickeln. Das ist das eine. Wir versuchen aber auch in unserem Innovationsprozess wirklich Kundenfeedback, entweder in qualitativer Form, indem wir Fokusgruppen von vornherein mit reinbeziehen, aber auch natürlich quantitative Umfragen machen, immer schon zu einem sehr frühen Stadium, um überhaupt erstmal zu verstehen, das Problem, was wir uns da überlegt haben, ist das denn überhaupt vorhanden? Wir haben es in einzelnen Projekten auch schon gemacht, dass wir die Kunden direkt mit in die Workshops geholt haben. Also wir hatten zum Beispiel mal ein Thema, wo es um Kaffeeprodukte für eine junge Zielgruppe ging. Da können wir uns natürlich alle zusammensetzen mit unseren erfahrenen Produktmanagern im eher höheren Alter in Teilen oder wir können die junge Zielgruppe einfach mit dazu nehmen. Also was haben wir gemacht? Wir sind an die Uni Bielefeld gegangen und haben einfach mal rumgefragt, wer sich denn vorstellen könnte, an so einem Workshop mal teilzunehmen und haben dann Ideen mit denen gemeinsam entwickelt, aber auch alleine, haben die vorgestellt, auch da wieder direkt Feedback eingesammelt, um einfach genau den Kunden von vornherein mitzudenken und mit dabei zu haben. Es funktioniert natürlich nicht immer, aber auch wenn wir uns im Maschinenumfeld befinden, lassen sich super User-Tests auch schon an frühen Stadien des Projekts mit einbeziehen. Das muss ja nicht immer das fertige Produkt sein, was man zeigt, sondern überhaupt erstmal die Offenheit dafür zu entwickeln, auch mit nicht fertigen Themen rauszugehen, sich Feedback einzuholen und einfach mal ein Stückchen mutiger zu sein. Das hat uns dann in den letzten Jahren schon immer sehr gut weitergeholfen.
Ja, das ist der eine Teil. Da beschäftigen wir uns mit dem, was die Kunden heute wollen. Das ist ja sehr wichtig einerseits, aber andererseits gucken wir natürlich auch, wie wird sich denn das eigentlich verändern? Wie verändern sich die Erwartungen? Das machen wir, indem wir gucken, okay, welche Trends gibt es denn schon und was bedeuten diese Trends vielleicht mittel- oder langfristig für unsere Produkte? Das Naheliegendste ist Nachhaltigkeit. Ne? Je mehr Leute nachhaltige Produkte erwarten, desto wichtiger ist es, dass unsere Produkte dann auch genau diese Elemente, die die Kunden da erwarten werden, auch irgendwie erfüllen.
Sie dürfen aber nicht zu teuer sein, oder? Ist es nicht immer so?
Ja, das ist auch das. Natürlich darf nicht zu teuer sein, natürlich nicht.
Also Nachhaltigkeit im Rahmen.
Ja, genau. Immer ja. Klar, der eigene Geldbeutel ist natürlich näher als der Urwald, ja, der dann abgeholzt wird. Ne? Ja. Das ist klar. Aber es geht uns halt darum, auch ein bisschen in die Zukunft zu gucken.
Ja.
Wie verändert sich das denn? Und frühzeitig eben zu gucken, wie müssen wir unsere Produkte vielleicht verändern, ne, dass sie diese Erwartungen in Zukunft auch erfüllen. Weil sonst geht es uns so, wie du vorhin gesagt hast, ja, läuft immer und plötzlich läuft es nicht mehr. Das sieht man ja ganz häufig. Warum ist das so? Ja, läuft immer. Das heißt, eigentlich läuft es schon gar nicht mehr, aber wir haben die Preise erhöht und wir haben irgendwas gemacht, so kleine Maßnahmen. Dann sieht es aus, als würde es immer noch laufen und dann läuft es vielleicht langsam runter, aber ist ja noch nicht so schlimm. Wir verdienen ja noch was. Aber in Wirklichkeit springen immer mehr Kunden ab, weil sich die Erwartungen verändert haben. Und irgendwann sind nicht mehr genug Kunden da, um es wirklich vernünftig lohnen zu produzieren. Ne? Und dann ja. sieht es plötzlich so aus, als würde es abklicken, obwohl man es schon jahrelang gesehen hat.
Hm. Mögt ihr beide vielleicht nochmal so jeweils einen Punkt aus eurem Buch highlighten, wo ihr sagt, da müsste man viel mehr drüber reden?
Ja, also ich bin ja immer ein großer Freund von davon, das Geschäftsmodell sich anzugucken und dann zu gucken, Mensch, wie müsste man das Geschäftsmodell oder welchen Einflussfaktoren ist das ausgesetzt und was bedeutet das dafür? Also wirklich dieser aktive Blick nach außen, aber auch das konkrete Verständnis, was habe ich eigentlich? Was verkaufe ich eigentlich? Was ist eigentlich mein Produkt? Welches Problem löst das? Und gleichzeitig, okay, und welche Faktoren wirken eigentlich auf meine Lösung rein? Das ist schon was, das wird viel zu selten systematisch gemacht. Das wäre ein Teil.
Mhm. Genau, ein zweiter Teil, um ein Stück weiter vorne vielleicht noch anzusetzen, finde ich nochmal spannend, sich zu fragen, auf welchen Annahmen und vermeintlichen Marktregeln basiert mein Geschäft eigentlich? Weil da haben wir immer schon ganz viele Annahmen im Kopf. Und wenn wir ehrlich sind, ist das wenigste davon eigentlich wirklich gesetzt. Klar müssen wir uns an politische, regulatorische Faktoren halten, das würde ich davon mal ausklammern. Aber viele Gegebenheiten sind einfach im Markt entstanden, die nehmen wir vom Wettbewerb an, aber die müssten wir ja eigentlich gar nicht so machen. Und das wirklich einmal sich bewusst zu machen und kritisch zu hinterfragen, auch das passiert unserer Erfahrung nach viel zu selten. Und auch sich selbst zu hinterfragen, welches Wissen und welche Erfahrung, was ja eigentlich prinzipiell erstmal positiv ist, blockieren mich aber vielleicht auch, genau solche Veränderungen anzustoßen und umzusetzen.
Und noch einen dritten Punkt, den ich auch noch nicht unerwähnt lassen will, ist das Thema Leute mitnehmen. Das ist für uns das eigentlich ein ganz, ganz zentrales Thema im Unternehmen, die Leute mitzunehmen, weil Innovation ist ein Thema für alle. Das ist jetzt nicht eine Innovationsabteilung und wenn man die hat, dann funktioniert es schon. Nee, das muss in allen Köpfen mit drin sein, dass es wichtig ist, sich anzupassen und was man eigentlich tun muss und wie man hingucken muss. So, und die Leute mitnehmen, das ist für mich auch ein ganz essentieller Teil. Ja, also deswegen haben wir im Buch ja auch so einen Kulturteil, sage ich mal, wo es genau darum geht, was kann man denn tun, um ein Verständnis zu schaffen, für das, was notwendig ist. Und vor allem die Leute auch einzubinden, weil die haben ja viele geile Ideen meistens. Ja. Ne? Also das ist ja das andere, was dann passiert, wenn man Menschen einbindet. Ne? Sie ja, stehen einem nicht im Weg, ne? Das kann man ja so definieren. Ne? Verhindern sowas nicht? Nee, aber es geht ja nicht darum, diese Verhinderungsthematik aufzubrechen. Nur es geht ja auch darum, das Potenzial, was in den Leuten steckt, mit rauszuholen. Und in der Regel steckt da viel an guten Ideen drin und an viel Wille ja auch, neue Dinge zu tun.
Und ich glaube, es braucht auch Führungskräfte, die diese Innovationskultur im Unternehmen fördern, die selber auch vielleicht was ausprobieren, darüber berichten, damit offen umgehen. Vielleicht können wir darüber auch nochmal sprechen. Also Führung als Enabler bestenfalls ja auch für so einen kulturellen Wandel und für so eine adaptive Organisation. Was habt ihr dazu für Gedanken?
Ja, absolut entscheidender Punkt. Ich denke auch, dass die Führungskräfte da mitziehen müssen und vor allem auch diese Offenheit mit an den Tag legen müssen, weil wenn ich was Neues mache, dann kann ja zum Beispiel gar nicht immer alles funktionieren. Wer innoviert, der scheitert, das ist ganz klar. Aber auch da zu zeigen und offen darüber zu sprechen, wo man selber vielleicht auch mal vor die Wand gelaufen ist, was im Projekt mal schief gelaufen ist, das zu teilen und zu teilen, was man daraus gelernt hat, um auch eine Sicherheit erstmal ins Unternehmen zu tragen, dass wir das wollen, dass wir dieses ausprobieren wollen, dass wir wirklich mutig sein wollen und dass das Scheitern an der Stelle natürlich nicht schön ist, aber dass es völlig in Ordnung ist und dass wir da auch was Positives mit rausziehen können.
Nach vorne scheitern, meinte mal irgendjemand hier im Podcast.
Genau,
ne? Also
so.
Dafür ist es ja da. Ne?
Ja,
es geht absolut. Ja nicht darum, dass man sein Gesicht verliert oder dass man irgendwie zu Kreuze kriegt, sondern wir haben was gelernt, wir sind einen Schritt weiter. Ne?
Genau. Wir haben zum Beispiel vor ein paar Jahren Fuck-Up Nights bei uns auch eingeführt, wo sich Kolleginnen und Kollegen auf die Bühne stellen, wo sich aber auch Führungskräfte, das Management mit auf die Bühne stellt. Und da haben wir alleine durch so ein kleines Format schon gemerkt, was das eigentlich für einen Schwung da nochmal reingebracht hat und wie gut das angenommen wird von beiden Seiten.
Ja, cool. Und was sind aktuell so Trends, die euch sehr beschäftigen, René?
Ja, da gibt's natürlich die üblichen Dinge, KI, das heißt, ist ja eine neue Technologie, aber was bedeutet die? Heute sind wir ja eher dabei zu sagen, okay, KI ist ein Werkzeug, um meine Prozesse schlanker zu machen. Wir beschäftigen uns aber auch damit zu überlegen, okay, was kann eigentlich KI für den Kunden bringen? Was gibt es vielleicht für KI-basierte Geschäftsmodelle, wo man das im Kern des Nutzens hat für den Kunden letztendlich? Na, das ist zum Beispiel ein Thema, was uns beschäftigt. Dann beschäftigt uns unser Kaffee in Kalt Thema natürlich auch immer noch. Das beschäftigt uns schon seit etlichen Jahren. In Amerika ist das stark am Wachsen, das ganze Thema. In Europa noch nicht so, aber das wird auch noch kommen. Und da einen guten Weg zu finden, na, Kaffee auch an heißen Tagen wirklich mit Genuss trinken zu können, na, als Kaltgetränk, das ist zum Beispiel auch ein schönes Thema, was sehr Melitta-spezifisch ist natürlich. Ja, aber das sind zwei Trends vielleicht. Werner, hast du noch mal irgendwas?
Irgendwas. Genau.
Das
Gesundheitsthemen, sowohl physische Gesundheit als auch mentale Gesundheit. Das ist etwas, was wir in den letzten Jahren natürlich auch sehr stark gemerkt haben, dass es das immer mehr ins Bewusstsein kommt. Ich finde, das ist auch so ein klassisches Beispiel dafür, was der Kunde am Anfang gar nicht als Problem gesehen hat. Aber mittlerweile eben, ja, sich das schon stark verändert hat, wo wir ja auch eben mit den Supplements schon einen ersten Ansatz haben, wo sich aber viele andere Themen auch noch auftun. Das ist natürlich auch die Arbeitswelt, wie die sich verändert, Themen wie gesunder Schlaf, Bewegung, Ernährung im Allgemeinen. Das ist etwas, wo wir, klar, kommt von den Geschäften, die wir haben, aber immer einen sehr starken Blick drauf haben.
Was mich noch zum Abschluss interessieren würde, ist, wie ihr in eurem Team, in euren Teams zusammenarbeitet. Was hilft euch, kreativ zu sein? Was hilft euch, produktiv zu sein? Vielleicht könnt ihr darauf nochmal eingehen.
Ja, also ich kann nicht fürs ganze Unternehmen sprechen, weil wir da keine einheitliche Herangehensweise, sag ich mal, haben. Aber wir machen es bei uns im Team so, dass wir, um das Thema Effizienz und Zielorientierung zu forcieren, wir haben eine Jahresplanung, wir leiten unsere großen Projekte ab und wir tracken die auch sehr genau. Nicht als Kontrollsystem, sondern um sicherzugehen, dass wir mit unseren Themen auch unterjährig auf die großen Ziele einzahlen. Das heißt, wir setzen uns alle 3 Monate zusammen, machen ein Review, ein Planning nach vorne. Was hat funktioniert? Wo waren Herausforderungen? Wie funktioniert die Zusammenarbeit? Und was sind aber auch ganz konkrete Meilensteine und Maßnahmen, die wir uns fürs nächste Quartal vornehmen. Und ja, so um das Thema Teamgefühl zu fördern. Wir arbeiten auch im Homeoffice offensichtlich. Wir sind aber auch in der Regel 2 Tage vor Ort in Minden im Büro, um auch persönlich zusammenzukommen und den Austausch da einfach weiter zu fördern. Wenn wir das nicht haben, haben wir Dailies, und wir haben natürlich auch im Team ja, Workshops, wo wir uns bewusst rausziehen, auch rausgehen aus den Konferenzräumen, und uns mit Trends beschäftigen, mit neuen Themenfeldern beschäftigen, die da rauskommen, weil wir natürlich auch Gefahr laufen, ansonsten das Tagesgeschäft, und die Mails immer schön noch in einem Auge zu haben.
Du noch was zu ergänzen, René? Was hilft dir und euch, auf Ideen zu kommen?
Ach, Ideen, das ist kein Problem. Auf Ideen sind, kriegt man immer. Das ist nicht das Problem. Wir leiten im Prinzip ja eher Chancenfelder ab. Ne? Die leiten wir strategisch ab. Das ist kein kreatives Thema, sondern das ist ein analytisches Thema. Dann gucken wir an, welche Trends gibt's. Wo sehen wir Wachstum? Wo sehen wir, wo sich, sage ich mal, Interessen entwickeln und Ideen dann zu finden? Das ist irgendwie einfach.
Okay.
Also da haben wir ja mit Design Thinking und so weiter eigentlich die ganz normalen, ja traditionell will ich schon fast sagen, Möglichkeiten und Formate, um auf viele Ideen zu kommen. Das geht eigentlich immer. Aber interessanter ist ja eher dieses
Guten
Ableiten.
Ideen rauszufiltern.
Genau. Dann, was ist da
Ideen zu
gut,
filtern.
ne? Und wie setzen wir es so um, dass es auch funktioniert? Das ist viel, viel wichtiger.
Was ist eine große Herausforderung für euch bei eurer Arbeit?
Ja, was ist eine große Herausforderung? Es gibt immer viele Herausforderungen, jeden Tag neue Herausforderungen. Wir sind hier beim Litter relativ dezentral aufgestellt. Das war lange Zeit eine große Herausforderung. Die haben wir langsam geknackt. Ne? Wir arbeiten sehr schön mit allen zusammen und alle kommen auch gerne zu uns und arbeiten gerne mit uns zusammen. Das war lange Zeit eine große Herausforderung. Wenn man sehr dezentral ist, entstehen natürlich über die Jahrzehnte Silos. Die sind mittlerweile sehr stark abgebaut. Das geht wirklich sehr gut. Wir haben natürlich immer marktseitige Herausforderungen als Unternehmen, sodass man dann gucken muss, die Prioritäten shiften sich dann natürlich ein bisschen, wenn es ansonsten nicht gut läuft zum Beispiel oder schwieriger ist, dann wird natürlich Innovation ein bisschen runtergefahren, will ich nicht sagen, aber hat natürlich nicht mehr so eine hohe Priorität, sondern dann sind die Leute im Kopf eher bei anderen Themen. Ja.
So. Ja, wenn es einem zu gut geht, ist es schwer. Wenn es einem sehr schlecht geht, ist es auch schwierig. Eigentlich müsste man es immer machen und dann so ein bisschen aufdrehen oder ein bisschen runterdrehen, ja? Wie bei so einem Mischpult.
Genau, das genau so machen wir es zum Glück auch. Das ist ja das, was wirklich bei Melitta sehr schön ist, dass wir hier, ja, dass das Unternehmen immer noch in Familienhand ist und die sehr, sehr langfristig denken und entsprechend das genauso machen, dass man es in bestimmten Phasen, ne, jetzt ist sehr starke Konsumzurückhaltung gerade wegen Krieg und sonst was, ne, das merken wir in den Standardgeschäften, dann wird es ein bisschen runtergedreht mit der Innovation und dann wird es aber auch wieder hochgedreht. Wichtig ist, dass wir es nie sein lassen. Und das muss man hier schon sagen, das ist super bei Melitta. Die Familie, die dahinter steht, die hat auch einen Blick nach vorne und möchte auch weiter neue Dinge auch entwickeln.
Könnt ihr noch ein Buch empfehlen, das euch selbst gut gefallen hat? Es kann ein Sachbuch sein, es kann auch ein anderes sein. Johanna, fällt dir eins ein?
Ja, ich lese ja relativ viel. Also ich finde Playing to Win, das ist ein schönes Buch. Das ist ja von zwei Leuten, die bei, also der eine war bei Procter & Gamble und der andere war irgendwie so ein Management-Professor. Playing to Win, da geht es darum, was man eigentlich tun muss, ein Strategiebuch eigentlich. Was man tun muss, wo man eigentlich seinen Markt findet, wie man das definiert und was man dann in der Umsetzung tun muss, um da auch erfolgreich zu sein. Das finde ich sehr gut. Das ist auch gerade für neue Themen eigentlich ein schönes Framework. Das mag ich ganz gerne. Ist relativ einfach, wenn man so will. Aber ja, die Umsetzung ist auch da natürlich schwer. Aber ich finde es einfach schön klar. Das mag ich daran sehr gerne.
Stimmt, ich kann auch Atomic Habits, ich glaube die 1%-Methode ist es auf Deutsch empfehlen, genau, weil da eben auch sehr schön rausgearbeitet wird, Klassiker, ich muss nicht immer alles komplett auf links drehen, genau.
James Clear ist das, oder?
Sondern ja, auch mit kleinen Themen anfangen, die etablieren und dann weiter zum nächsten.
Ja, und vielleicht gibt es ja von euch irgendwann auch nochmal ein Buch, wir werden sehen, ist nicht ausgeschlossen, entnehme ich eurer Mimik und Gestik, ja?
Es steht zumindest noch nichts in den Startlöchern, aber ausschließen würde ich es per se erstmal nicht.
Ja. Sehr schön. Schön, dass ihr da wart. Dann euch weiterhin viel Erfolg und Spaß und Freude bei der Arbeit. Wir verlinken das in den Shownotes. Ihr seid auch auf LinkedIn unterwegs. Da kann man euch auch folgen und connecten. Und wer dann nochmal eine Frage hat, der stellt die dann gerne. Vielen Dank. Abschließend noch ein Wort von euch an unsere Hörer.
Ja, loslegen. Also mit Innovation, Anpassung, loslegen. Ganz wichtig. Einfach machen. Loslegen, nicht warten und Leute mitnehmen. Genau,
der richtige Moment kommt sowieso nie. Vielen Dank für die Einladung.
Danke euch. Macht's gut. Bis bald.
Danke.
Ciao.
Gabriel. Ciao.